Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben gerade in der Evangelienlesung, in dieser traditionellen Evangelienlesung zum ersten Sonntag nach Ostern schon gehört, diese berühmte Geschichte vom ungläubigen Thomas und seine Schwierigkeiten, wirklich glauben zu können, was dort ihm gesagt wurde, was an Ostern passiert ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt, dass Gott tatsächlich den grausamen Tod, den Menschen wollten, überwunden hat und Jesus und mit ihm eben auch alle Hoffnungen, die sich an ihn knüpft, neues Leben geschenkt hat. Thomas sagt ganz ehrlich, er glaubt, weil er die Hände in die Male hat legen können. Und Jesus sagt deshalb zu ihm genauso deutlich, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und das trifft auf uns zu. Denn wir sehen Jesus so nicht, wir können ihn nicht anpacken, wir können nicht unsere Finger in seine Wundmale legen und sollen trotzdem glauben, dass das eben alles so war. Und dass das nicht immer einfach ist und dass die Erlebnisse unserer Welt uns da oft bis an die größten Zweifel bringen, das muss man, glaube ich, in diesen Zeiten kaum näher erläutern. Der Predigtext dazu, ja, der spricht das andere, spricht dasselbe auf eine sehr andere Art und Weise, nämlich hochtheologisch an. Kann nur von Paulus sein, möchte man fast sagen, der das immer so macht, der das, was er erlebt, hochtheologisch reflektiert. Es ist ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Ich lese aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. Paulus schreibt hier: Mit Jesus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das sind hochtheologische Gedanken von Paulus, die er hier fasst und die er in Bilder fasst und in Worte, die, ja, die muss man 3, 4 und 5 Mal lesen, um zu begreifen, was Paulus eigentlich sagen will. Und doch sind sie so grundlegend für unseren christlichen Glauben tatsächlich, dass sie auch grundlegend geworden sind für Traditionen unseres christlichen Glaubens. Wir haben heute den Weißen Sonntag, wie man so schön sagt. Als Quasi-Modogenity kennt ihn nämlich eigentlich keiner, aber den Weißen Sonntag kennt jeder, zumindest im Rheinland, also in katholischen Gegenden. Denn an diesem Sonntag wird traditionell in unseren römisch-katholischen Schwestergemeinden das Fest der Erstkommunion gefeiert. Mit den Kindern, die eben das erste Mal in ihrem Leben zur Erstkommunion gehen. Und dort an dieser Gemeinschaft mit Jesus teilnehmen dürfen, zu der sie aber faktisch schon lange gehören. Und es gibt Traditionen, gerade in der römisch-katholischen Gemeinde, die auf diese Grundgedanken Paulus zurückgehen, die leider ein bisschen so verloren gegangen sind, die ich in meiner Kindheit aber so noch kennengelernt habe. Die Älteren wissen das vielleicht noch. Katholiken haben früher nicht Geburtstag gefeiert. Es war einer der traditionellen Unterschiede zu uns Protestanten. Die Protestanten haben Geburtstag gefeiert, die Katholiken haben... Danke, genau. Sie haben Namenstag gefeiert. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen verschlissen. Katholiken haben dann erkannt, dass es ja praktisch ist, wenn man auch beides feiert, dann kriegt man zweimal Geschenke. Aber der Gedanke, warum sie Namenstag gefeiert haben, den haben sie selber oft gar nicht mehr präsent. Denn es wurde nicht der Heilige gefeiert, der an diesem Tag Namenstag Geber war oder die Heilige. Sondern, und das ist aber eine Tradition, die schon so alt ist, dass sie verloren gegangen ist, Jahrhunderte alt, im Mittelalter. Sie haben wahrscheinlich die meisten Kinder. Und wenn, bis die Kinder dann auf der Welt waren, heute weiß man dann ja oft schon lange vorher, ob Sohn oder Tochter, spannendste Aufgabe für Mutter und Vater, sich auf einen Namen zu einigen. Ich will es gar nicht wissen, ob es immer einfach war oder nicht. Ich weiß, bei meinem kleinen Bruder und meiner Schwägerin hat das monatelang für Theater gesorgt und wurde über einen Joghurt gelöst, den meine Schwägerin haben wollte, ohne von der Couch aufzustehen und den mein Bruder dann bereit war, ihr zu holen, unter der Bedingung, dass das Kind den und den Namen bekommt. So kann es manchmal gehen. Im Mittelalter haben die Eltern den Namen des Kindes überhaupt nicht ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Sondern der Tag der Taufe bestimmte den Namen des Kindes. Und deswegen war es in der römisch-katholischen Kirche so wichtig, dass es für jeden Tag auch einen Heiligen oder eine Heilige gibt. Und deswegen gibt es zu allen Namen, vor allen Dingen männlichen Namen, oft auch eben eine weibliche Variante, damit die Mädchen dann auch auf den Namen des Heiligen getauft werden konnten. Eben nicht nur Petrus, sondern auch Petra. Eben nicht nur, das gibt es bei uns nicht so, aber eben nicht nur die Beate, sondern auch den männlichen Beat, kennt man in der Schweiz eher. Und wenn dann nämlich Namenstag gefeiert wurde, dann feierte man nicht den Heiligen, sondern seine eigene Taufe. Das war der Grund, warum man Namenstag feierte. Und der Hintergrund dazu waren diese Gedanken des Paulus, die er nicht nur hier, sondern an vielen Stellen in seinen Briefen ausführt. Und was für ihn eine ganz wichtige Rolle spielt, er unterscheidet sozusagen zwischen zwei Geburten. Nämlich der rein fleischlichen Geburt, wenn man als Mensch auf die Welt kommt, das, was wir als den Geburtstag kennen. Und was für Paulus eben eine viel höhere Bedeutung hatte und viel wichtiger war, der Geburt im Glauben. Und das macht er fest an der Taufe. Mit Jesus seid ihr begraben worden in der Taufe. Das ist ja ein Wort, da fragt man sich ja, was hat er denn jetzt? In der Taufe werden wir doch nicht begraben. Nein, wir sollen nicht sterben. Aber was in uns begraben werden soll, soll der rein natürliche Mensch sein. Der rein fleischliche Mensch, der nur nach den rein natürlichen Gesetzmäßigkeiten lebt und fragt. Der stirbt so nach Paulus mit dem Moment, in dem er getauft wird. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und das ist ein ganz grundsätzlicher Gedanke, den Paulus hier fasst. Mit der Geburt in Christus, mit der Taufe, mit dem Glauben an Christus soll dieses rein natürliche Denken, der rein natürliche Mensch mit seinen natürlichen Gesetzgebungen wie gestorben sein und wir sollen nur noch danach fragen, wie unser Leben im Glauben an den auferstandenen Christus aussehen soll. Und es soll offensichtlich etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, etwas völlig anderes sein, als es der natürliche Mensch ist, denn sonst müsste der nicht begraben werden. Und was das andere ist, das sagt Paulus auch, Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Und das kann man geradezu, dieses Bild, übertragen auf das, was in Jesus passiert ist und was wir an ihm erkennen sollen. Menschliches, rein menschliches, natürliches Verhalten mit all seiner Gewalttätigkeit, mit all seiner Brutalität, mit all seiner Ungerechtigkeit. Es sorgt eben immer, es hat damals und es sorgt bis heute dafür, dass Menschen leiden und so leiden, dass sie sterben, dass sie zu Tode kommen. Und diese Sündhaftigkeit, dieses Verhalten, unser menschliches Verhalten, wie es sozusagen unsere Naturgesetze uns vorgeben, so wie die Natur nur Leben und Sterben kennt, das soll mit Gott im Glauben an Jesus, in der Taufe in Jesus anders sein. Gott hat uns vergeben, dass unser Menschsein so ist und zeigt uns, wie wir anders leben sollen. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das ist die feste Überzeugung des Paulus. In der Auferweckung Jesu hat Gott es der ganzen Welt und vor allen Dingen den Mächtigen gezeigt. Denen, die glaubten, sie könnten mit Jesu Ermordung alles, was sich an Hoffnung mit ihm verbindet, umbringen, aus der Welt schaffen, endgültig beseitigen. Denen hat Gott gezeigt, nein, so nicht. Eure Macht findet hier ihr Ende, wo ihr Menschen töten könnt. Meine Macht geht weiter, ich wecke ihn auf zu neuem Leben und bestätige, dass mit diesen Gedanken, mit dieser anderen Art miteinander umzugehen, Leben zu schaffen ist, Leben zu bewahren ist, anderes Leben unter Menschen möglich ist. Das hören wir seit 2000 Jahren, das wird gepredigt seit 2000 Jahren. Und wie sieht die Welt aus? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Beruf, mir ist es selten so schwer gefallen zu predigen wie in diesen Zeiten. Und das ist nicht nur einfach die Enttäuschung darüber, dass es in der Welt immer wieder schief geht. Denn das war faktisch immer schon so. Uns rückt die Angst um den Frieden, die Angst um unser Leben, die Angst um unser Wohlergehen jetzt auf unseren Pelz, kommt in unsere Nachbarschaft, sozusagen in unseren Vorgarten und wird für uns spürbar. Faktisch hat es in der Welt nie Zeiten gegeben, wo Menschen nicht unter Krieg zu leiden hatten, wo sie nicht ihr Leben im Krieg verloren haben, wo nicht einzelne Machthaber dafür gesorgt haben, dass Tausende und Zigtausende von Menschen leiden mussten. Und es hat auch immer schon für enorme Fluchtbewegungen gesorgt. Dagegen haben wir immer versucht anzupredigen, dagegen haben wir immer versucht anzuglauben, da haben wir immer die Hoffnung gemacht, dass es mit einem anderen Umgang anders gehen kann. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die großen Friedensbewegungen, die tatsächlich mal, man mag sich kaum noch dran erinnern, aus der evangelischen Kirche, aus den evangelischen Kirchentagen heraus entstanden war. Der Slogan Schwerter zu Pflugscharen, er war ein Slogan, der auf einem evangelischen Kirchentag entstanden ist, von da aus Deutschland erobert hat in viele Bereiche, auch Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Sticker, die man sich holen konnte, die man überall anheften konnte. Es war eine breite Bewegung, eine Friedensbewegung, die damals für einen Schub gesorgt hat, auch bei den Ostermärschen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, wie viele Zigtausende damals in den 70er Jahren auf Ostermärsche gegangen sind. Weg. So, weg. Und wir erleben Friedensbewegungen, Friedensdemonstrationen, Solidaritätskundgebungen, auf denen kein Ruf so laut ist wie der nach mehr Waffen. Und mich selber stürzt das in tiefe Verzweiflung, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, weil ich mich selber kaum wiedererkenne. Weil ich an mir selber erlebe, wie dieser menschliche Reflex in mir tobt. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Predigt sagen darf, aber muss ja eh raus. Glauben Sie mir, wenn ich persönlich Herrn Putin zu fassen bekäme, ich möchte dem das Fell mit der Reitpeitsche gerben. Ohne Not eine solche Angst über die komplette Welt zu bringen und Tausenden von Menschen das Leben zu nehmen. Und man fragt sich, warum. Hat die Welt keine anderen Probleme? Haben wir keine anderen Sorgen? Und ich merke dann, Jörg, du selbst bist nicht weit davon entfernt, mit diesem menschlichen Reflex zu reagieren. Wie groß ist denn eigentlich dein eigenes Vertrauen darauf, dass diese Welt tatsächlich mit der Liebesbotschaft Jesu zu retten ist? Dass Menschenleben mit der Liebesbotschaft Jesu zu retten sind. Was wir erleben, ist, dass Menschen sterben. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Den Triumph, den erkenne ich zurzeit nicht. Aber dass die Macht der Mächtigen entblößt ist, das stimmt. Denn all die Gewalt, die da geübt wird, bringt nur Leid, keine Macht. Und deshalb frage ich mich eben, und wie viel von diesem Leid wollen wir noch immer weiter befördern, indem wir immer mehr auf die Kraft von Waffen bauen. Die Not des Sterbens, wenn sie die Ukraine übergreift und auf die anderen Länder übergreift, hilft das der Ukraine? Ich weiß nicht, wo wir da landen werden. Ich kann nur hoffen, dass dieses Vertrauen, das Paulus hier hat, irgendwann auch mir wieder wirklich kommt und uns vor allen Dingen als Christenheit mal ergreift. Heute, an diesem weißen Sonntag, an dem die römisch-katholische Kirche Erstkommunion begeht und ihr oberster Chef, der Papst, sich nicht traut, Kirill wirklich mal deutlich zu sagen, dem Erzbischof von Moskau, dass er falsch liegt, wenn er die Gewalt des Krieges rechtfertigt. Wir Christen müssten diesen Weg finden und versuchen, ihn zu gehen. Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Und trotzdem verstricken wir uns immer wieder in Schuld. Und ich kann wirklich nur beten und bitten, finden wir zurück in diese Liebe Gottes, die den Tod nicht verhindert hat, den Jesu gestorben ist, die aber dafür gesorgt hat, dass dieser Tod am Ende nicht das letzte Wort war. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.